Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Freaky Finance Podcasts. Heute hörst du eine andere Stimme bei der Anmoderation. Keine Angst, du hast den richtigen Freaky Finance Podcast eingeschaltet. Mein Name ist Nelson, ich unterstütze Vincent beim Podcast. An diesem Wochenende ist er unterwegs und hat leider keine Zeit. Um dir aber den wertvollen Content nicht vorzuenthalten, übernehme ich die Anmoderation. Diese Folge ist der Audiomitschnitt eines Webinars des Investmentkongress mit Frederik von Krawattenlos und Vincent. Sie erklären dir den Weg, wie du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst anhand eines Dividendenportfolios, welches monatlich Erträge generiert. Um die Verständlichkeit beim Hören für dich besser zu gestalten, haben wir Teile des Videos, bei denen es wichtig wäre, die Präsentation zu sehen, rausgeschnitten. Du kannst dir das gesamte Webinar aber kostenlos bei YouTube anschauen. Folge dazu einfach dem Link in den Shownotes. Vincent und ich wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Anhören.
Willkommen wieder zum Investkongress, jetzt zu unserem vorletzten Vortrag am achten Tag. Aber es ist ein ganz besonderer Vortrag, denn jetzt sind wir heute zu dritt. Das seht ihr ja, mit Vincent Willkommen von Freaky Finance und Frederik Kallen von Krawattenlos. Frederik ist Dividendenstrategie-Experte und auch Diversifikationsinvestor. Er ist, wie gesagt, vielleicht bekannt unter dem Namen Krawattenlos. Er hat einen Finanzblog darunter. Er selber ist leidenschaftlicher Dividendeninvestor und hat den Dividendenkalender Pro Plus entwickelt. Dazu werden Sie später noch was sagen. Und seine Mission ist es auch, stetig steigendes passives Einkommen mit Dividendenaktien aufzubauen und mit seiner Arbeit neue Investoren auf ihrem Weg zu einem passiven Einkommen zu unterstützen. Okay.
Gehen wir gleich in die Vollen. Also wir haben euch heute ein super interessantes Thema mitgebracht. Also für alle, die sich jetzt für die Dividendenstrategie interessieren, dann seid ihr hier bei uns jetzt genau richtig. Wir werden euch jetzt ein bisschen was über die Dividendenstrategie erzählen und vor allem werdet ihr am Ende dieses Workshops das Wissen haben, was ihr machen müsst, eben um jeden Monat eine Dividende zu kassieren. So, aber jetzt erstmal eine Kurzvorstellung dann noch zu mir. Also wer bin ich? Ich bin sozusagen die erste Person links oben. Mein Name ist Frederik, ich bin 41 Jahre alt, habe ein Studium der Betriebswirtschaftslehre, bin seit über 20 Jahren kaufmännisch angestellt in einem DAX-Konzern und nebenbei Produktentwickler des Dividendenkalender Pro Plus. Vielleicht kennt den schon der ein oder andere von euch, also ein Tool für Dividendeninvestoren. Ich habe über 10 Jahre wirklich aktive Erfahrung im Vermögensaufbau mit Dividendenaktien und investiere auch in unterschiedlichste Anlagenklassen, wobei die Dividendenaktien mein Schwerpunkt sind. Dazu aber nebenbei noch Immobilien, Krypto und auch jetzt mit Optionen, wo ich angefangen habe. Derzeit verwalte ich jetzt, was Dividendenportfolios betrifft, mehrere im Gesamtwert von ungefähr 500.000 Euro.
Und dann gehen wir mal weiter rein. Wir sehen hier das Inhaltsverzeichnis. Was haben wir euch heute mitgebracht? Also wir sprechen ja über passives Einkommen und speziell eben passives Einkommen durch jeden Monat Dividende. Dann wollen wir natürlich einmal drauf schauen, was ist überhaupt dieses berühmte passive Einkommen, wovon immer viele reden oder noch mehr Leute träumen. Was ist eine Dividende überhaupt genau? Was ist die Dividendenstrategie, über die wir hier ganz speziell sprechen? Und dann wollen wir natürlich auch die Vor- und Nachteile dieser Dividendenstrategie einmal beleuchten. Da, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten, wollen wir natürlich nichts beschönigen und nichts verheimlichen. Auch die Nachteile werden angesprochen. Und wir haben für uns so 7 Kriterien für jeden Monat Dividende so festgelegt, sozusagen, die für uns unheimlich wichtig sind, auf die wir verstärkt achten, ne? Auf die einzelnen Punkte kommen wir im Laufe dieses Vortrags nochmal ganz, ganz ausführlich. Hier sind Sie schon einmal im Überblick. Ich nenne Sie noch einmal so der Reihe nach, wie wir Sie da jetzt aufgeschrieben haben. Und im Laufe des Vortrags besprechen wir jedes einzelne Kriterium nochmal detailliert. Also je höher die Dividendenrendite, desto besser. Wir kaufen Unternehmen, die zuverlässig Dividende zahlen. Wir achten auf die Sicherheit der Dividende, setzen auf jährlich steigende Ausschüttungen und wir investieren in Unternehmen, die unter ihrem fairen Wert, also unter dem Fair Value gehandelt werden. Wir diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Wir haben es schon gesagt und eben auch gehört, unsere Gastgeberin Susanne ist auch sehr stark diversifiziert und ich nenne mich selber ja auch Extremdiversifikator und das kann man dann eben auch runterbrechen über die verschiedenen Anlageklassen, aber auch im Bereich Aktien und so weiter kann man immer weiter noch einen Abzweiger finden, um zu diversifizieren, um sein Risiko eben zu minimieren. Und wir achten auf die Auszahlungsmonate, schließlich ist der Titel jeden Monat Dividende und dann wollen wir einen möglichst gleichmäßigen Cashflow übers Jahr eben auch über die verschiedenen Monate verteilt sehen bei uns auf dem Konto. Die Dividendenstrategie in der Praxis haben wir hier rechts noch so einen Block. Das ist eben auch möglich mit kleinen Sparraten. Frederik hat es gezeigt, er hat da schon ein recht großes Dividendenportfolio, was er verwaltet. Jetzt wurde hier gesagt, dass ich schon ein Millionenvermögen mir aufgebaut habe. Aber das soll jetzt hier nicht daran hindern, auch mit kleinen Sparraten, mit kleineren Summen zu starten und sich ein kleines Dividendenportfolio aufzubauen. Denn natürlich haben wir auch mal klein angefangen. Wir sind ja auch nicht mit einem großen Dividendenportfolio geboren. Wir haben uns das auch erarbeitet, aufgebaut. Das dauert seine Zeit, aber wir wollen jeden ermutigen, in diese Strategie reinzugehen und eben auch mit kleinen Sparraten anzufangen. Wir zeigen dann einmal, wie man unterbewertete Dividendenaktien ausfindig macht. Und wir schauen dann auch nochmal auf unsere Dividendenentwicklung der letzten paar Jahre, um vielleicht auch ein bisschen Motivation mit reinzubringen. Frederik, ich glaube, die nächste Folie ist
genau. Genau, da geht es jetzt mal um die Grundlagen. Also wir haben ja auch im Titel das Wort passive Einkommen gewählt. Deswegen wollen wir darauf mal kurz zu sprechen kommen. Was ist denn überhaupt ein passives Einkommen? Und unser Ziel ist es ja eigentlich, ein passives Einkommen zu erzielen. Wir sind ja Dividendeninvestoren, wir wollen passives Einkommen. Und die Dividendenstrategie eignet sich eben genau dafür hervorragend. Also muss man wirklich sagen, die ist wirklich ein brutal gutes Tool, um passive Einkommensströme zu generieren. Und also von der Definition her ist für uns ein passives Einkommen eigentlich nichts anderes wie ein regelmäßig immer wiederkehrender Einkommensstrom, für den halt wir keine aktive Arbeit mehr erbringen müssen. Und das ist eigentlich das Schöne, egal ob du schläfst oder in Urlaub bist, so ein passives Einkommen kann trotzdem auf deinem Konto eintreffen. Es gibt eine ganze Menge von passiven Einkommensarten. Die bekannteste mit Sicherheit die Mieteinnahme aus Immobilien. Ich denke, das ist eigentlich jedem bekannt. Also das ist sowas, was, glaube ich, auch in Deutschland die am weitesten verbreitete passive Einkommensform ist. Aber man muss auch dazu sagen, Aktien haben in den letzten Jahren auch immer mehr an Fahrt aufgenommen, sind immer populärer geworden. Und das ist vielleicht auch, sag ich mal, nicht vielleicht auch schon ein bisschen dem geschuldet, was halt auch so die Aufklärungsarbeit übers Internet bringt und so. Also man merkt schon, das geht immer mehr auch Richtung Aktien. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Sache. So, es gibt aber auch jetzt neben der Miete und den Aktien noch andere Möglichkeiten. Die haben wir ein bisschen weiter unten euch jetzt mal aufgeführt, passive Einkommen zu erzielen. Das könnten dann so Themen sein, wie zum Beispiel ein Amazon FBA-Business aufzumachen oder irgendwas mit Online-Marketing oder so eine Stockfotografie. Ne? Mache ich einmal ein geiles Foto, kann ich das vielleicht auch 10 Jahre lang vermarkten. Aber gut, das ist jetzt nicht das Thema, worüber wir sprechen wollen. Wir wollen euch nur zeigen, okay, es gibt auch noch andere Formen. Aber wichtig hier ist wirklich, dass passives Einkommen nicht gleich passives Einkommen ist, sondern es gibt da schon deutliche Unterschiede. Und zwar die Unterschiede, die wir sehen, liegen eben im Grad der Passivität, die so ein Einkommen mit sich bringen kann. Und das wollen wir euch jetzt mal auf der nächsten Folie zeigen. Da hat der Vincent mal so ein bisschen ein paar Einkommensformen zusammengestellt, wo wir eben so einen unterschiedlichen Grad der Passivität eben auch sehen.
Ja, hier ein ganz kurzer Überblick. Man sieht die Tabelle und ganz rechts dann den Grad der Passivität. Und zwar haben wir eben kurz auch schon das T-Shirt-Business zum Beispiel angesprochen. Das hat gewisse Vorteile und eben auch Nachteile. Die sind hier in der Tabelle aufgeführt. Zum Beispiel das T-Shirt-Business kann man dann ganz gut skalieren. Wir haben aber eine gewisse Kapitalbindung. Wir sind abhängig von Modetrends. Wir müssen relativ viele Designs machen, um überhaupt einen Treffer zu landen mit den Designs und Absatz zu finden. Und somit ist die Passivität sehr begrenzt eigentlich, weil wir eigentlich immer auf der Suche nach dem neuen Design sind. Das kann man natürlich auch auslagern, oder da muss man den Dienstleister wieder beauftragen mit den Designs und bespaßen. Also nicht ganz so sehr passiv. Die Stockfotografie hast du auch schon angesprochen, Frederik, genau. Der eine oder andere ist natürlich ganz guter Fotograf oder Hobbyfotograf und kann auch entsprechend dann Fotos vermarkten. Aber es ist auch nicht jeder so mit dem Talent eines Fotografs oder Zeichners gesegnet. Somit liegt das vielleicht auch nicht jedem oder ist nicht jedermanns Sache. wobei hier die Passivität laut der Tabelle jetzt relativ hoch wäre. Ist ja klar, ich mache einmal ein Foto, stelle das auf einer Plattform ein und dann kann das im Prinzip jahrelang gekauft werden. Da muss man aber natürlich auch wieder recht viele Fotos am Start haben, die gut laufen, damit man da ein erkleckliches Einkommen hat. Somit ist es dann eben auch wieder mit einem gewissen Aufwand verbunden. Das nützt natürlich nichts, wenn man so ein Highlight-Foto hat und das ab und zu verkauft. Da müssen schon mehr her. Ja, die Immobilien hast du auch schon angesprochen, des Deutschen liebstes Kind. Hier haben wir natürlich den Fremdkapitalhebel als Vorteil. Als Nachteil ist natürlich, dass so eine Immobilie verwaltet werden muss. Das kann man selber machen oder auslagern. Dann kostet es wieder Rendite, wenn man das eine Verwaltung machen lässt. Von mir selber kenne ich das. Ich bin ja auch in diverse Immobilien investiert und eben Eigentümer und Vermieter. Und je nach Strategie kann das sehr, sehr stressig sein. Das kenne ich eben aus meinem eigenen Vermieterleben. Und du hast immer diesen Faktor Mensch mit drin, der sehr, sehr stressig sein kann. Also sprich Ärger mit den Mietern, Ärger mit Nachbarn, Ärger mit Verwaltung. Versuch heute mal einen Handwerker zu kriegen. Ja, das ist sehr, sehr schwierig teilweise und ist eben ein enorm hoher Aufwand. Oder es kann ein hoher Aufwand sein. Oder du gibst es eben wieder zu einer Verwaltung, die dann einen Teil deiner Rendite abknappst. Allerdings hier kann die Passivität recht hoch sein, wenn alles nach Plan läuft. Das habe ich natürlich auch schon einige Jahre gehabt, wo es dann ganz okay läuft, also was den Stress mit den Leuten angeht. Und dann ist das auch eine nette Sache. Aber unser Thema ist heute Aktien, ganz unten in der Reihenfolge. Man kann sich hier an ganz tollen Unternehmen beteiligen. Ne? Ich sage immer mit Augen offen durchs Leben gehen. Was mag man selber für ein Auto oder welche Autos sieht man oft? Was für Schuhe habe ich an? Was für ein Telefon habe ich? Und. Also Sachen, die man tagtäglich, die einem begegnen, die man selber vielleicht toll findet oder wo man mitbekommt, dass andere Leute da drauf stehen. An denen kann man sich einfach kleinteilig beteiligen über Aktien. Und das ist eine tolle Sache, finde ich. Da gibt es dann aber eben den Nachteil auch wieder dieser hohen Kapitalbindung. Wenn ich mich natürlich mit Aktien eindecke, muss ich die auch bezahlen. Und solange ich diese Aktien halte, ist das Kapital eben in den Aktien und quasi darüber in das Unternehmen dann gebunden. Aber die Passivität, wenn wir jetzt hier von Dividendenaktien sprechen, ist sehr hoch. Ich kaufe im Prinzip einmal Aktien. Natürlich kann man die oder sollte man die regelmäßig auch monitoren, aber dann ist es gekauft. Ein kleiner Wartungs- oder Monitoraufwand und ansonsten eigentlich nur noch warten, dass die Dividende kommt. Und das ist ja unser Thema heute.
Genau. So, nochmal zum Thema Grundlagen. Was ist überhaupt eine Dividende? Da ist erstmal wichtig, am Anfang von der Dividende steht eigentlich immer der Unternehmenszweck, also Gewinne zu erwirtschaften. Denn ohne Unternehmen gibt es keine Gewinne, ohne Gewinne gibt es auch keine Dividende. Und nur Unternehmen, die in der Lage sind, eben diese Gewinne zu erwirtschaften, die können auch ihre Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Also das ist ganz wichtig. Und als Aktionär, wenn du denn eben diese Aktie besitzt, das Unternehmen den Gewinn erwirtschaftet, dann kannst du auch am Unternehmensgewinn beteiligt werden. Und da gibt es allerdings mehrere Formen der Gewinnverwendung. Also es ist nicht so, dass jetzt ein Unternehmen nur die Möglichkeit hat, die Aktionäre in Form von einer Dividende zu beteiligen, sondern es gibt auf der einen Seite, sage ich mal, die erste Verwendung ist häufig, es findet eine Thesaurierung der Unternehmensgewinne statt. Das heißt, das Unternehmen behält Teile der Gewinne ein und reinvestiert diese. Also sprich, sie investieren in Umsatz und in Gewinnwachstum und davon profitiert ja natürlich auch folglicherweise der Aktionär. Denn je mehr Gewinn und Umsatz das Unternehmen erwirtschaftet, umso mehr ist natürlich auch mein Aktienanteil wert. So, das ist die erste Möglichkeit. Wir haben dann noch eine zweite Möglichkeit, dass das Unternehmen zum Beispiel Aktienrückkäufe durchführt. Auch das ist für uns also Aktionäre eine positive Form der Gewinnverwendung, denn wenn das Unternehmen seine eigenen Aktien zurückkauft, dann verknappt es eben das Angebot an ausstehenden Aktien und auch somit steigt wieder der Wert eben der einzelnen Aktie. Und dann kommt die dritte Form der Gewinnverwendung und das ist das, worauf wir aus sind. Das ist eben die Dividende. Das ist sozusagen diese passive Einkommensform. Und das ist eben so die dritte Form, die die Unternehmen in der Regel anwenden, um eben die Aktionäre, also die Eigentümer am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Für mich persönlich, ich finde es eigentlich gut, wenn ein Unternehmen alle drei Formen der Gewinnverwendung, sag ich mal, durchführt. Also das heißt, dass es in zusätzliches Wachstum investiert, auch einen geringen Teil in den Rückkauf von eigenen Aktien steckt und dann natürlich auch noch eine ordentliche Portion an Dividenden ausschüttet. Das sind so meine Favoriten, wenn so ein bisschen von allem dreien ist. So, wenn wir uns jetzt mal unten, das sind ja unten so zwei Bildchen, die wir euch hier mit eingebaut haben. Das ist auf der linken Seite, da sehen wir einen Angestellter, der geht für seinen Lohn arbeiten und ist sozusagen dafür verantwortlich, dass am Ende des Tages das Unternehmen auch einen Gewinn erzielen kann. Also er erwirtschaftet, er erarbeitet den Gewinn. Und auf der rechten Seite, da sehen wir den Donald Duck, den Dagobert Duck, das ist der Reiche von der Bande, der sitzt hier auf seinem Geldsack. Also er ist der Aktionär, der Investor, der sozusagen dem Unternehmen Risikokapital bereitstellt, mit dem das Unternehmen dann arbeiten kann und in der Lage ist, eben Gewinne zu erwirtschaften. So, mich persönlich, ich sehe mich so ein bisschen, nicht so ein bisschen, also ich sehe mich ganz klar auf beiden Seiten. Ich sehe mich auf der linken Seite, also ich arbeite liebend gern für meinen Arbeitgeber, also so einen DAX-Konzern, wo es richtig Spaß macht, die Arbeit. Aber ich sehe mich auch auf der rechten Seite und zwar, ich versuche halt eben so viel wie möglich von der aktiven Arbeit, also von dem Ertrag der aktiven Arbeit eben auf die passive Seite umzuschichten. So dass ich halt irgendwann, sage ich mal, das Verhältnis von aktivem Einkommen zu passivem Einkommen irgendwann halt so in Waage hält, beziehungsweise das passive Einkommen irgendwann das aktive übertrifft. So, das ist das Ziel. Genau, und so viel zur Dividende. Dann kannst du wieder.
Ja, genau. Wir machen weiter, wie man überhaupt eine Dividendenrendite berechnet. Es ist hier aufgezeichnet sozusagen oder aufgeschrieben. Die Dividendenrendite errechnet sich, indem wir die Dividende je Aktie durch den Aktienkurs teilen und dann mal 100 rechnen. Wenn wir das am Beispiel der BASF-Aktie zum Beispiel eben einmal durchgehen, dann haben wir eine aktuelle Dividende pro Jahr von 3,30 Euro. Wir haben einen aktuellen Aktienkurs von ungefähr 63 Euro und das ergibt dann eine Dividendenrendite von über 5%, in dem Fall 5,24% ist ja ausgerechnet und das ist schon recht ordentlich. Genau, so kann man die eben errechnen. Es gibt aber weitere Ertragschancen mit Dividendenaktien. Also eine Rendite, die kommt nicht nur durch die Dividenden zustande. Wenn es gut läuft, gibt es noch einen anderen Bestandteil der Rendite, nämlich natürlich die Kursgewinne. Es kann aber natürlich auch in die andere Richtung gehen. Es gibt auch Kursverluste und das ist unten auch dieser entsprechende Merksatz oder Achtungssatz. Wenn man auf die falsche Aktie nämlich setzt, dann drohen Kursverluste und somit Negativrenditen. Und deswegen wollen wir natürlich hier jetzt gleich nochmal zeigen, wie man möglichst stabile oder gute und aussichtsreiche Kandidaten rausfiltert.
Genau, bevor wir dazu aber kommen, wollen wir nochmal ganz kurz erst erklären, was die Dividendenstrategie ist. Genau, sehen wir hier auf der richtigen Folie. Eigentlich recht simpel erklärt. Also Dividendenstrategie ist nichts anderes, als wenn ich schwerpunktmäßig oder nicht schwerpunktmäßig, sagen wir mal so, wenn ich Aktien kaufe, die regelmäßig eine Dividende ausschütten, dann ist das nach meinem Verständnis eine Dividendenstrategie. Also ich fokussiere mich wirklich auf dividendenstarke Titel, baue mir damit ein Portfolio auf und somit fahre ich eine Dividendenstrategie. So, das soweit, so einfach. Also da gibt es jetzt, glaube ich, gar nicht so viel Komplexität darin, aber wo es dann etwas komplizierter wird, das ist dann eben, welche Aktien nehme ich denn, also welche Dividendenaktien nehme ich denn in mein Portfolio auf? Und dafür haben wir euch jetzt mal so ein paar Kriterien da hingeschrieben. Also wie sieht denn eigentlich so eine perfekte Dividendenaktie aus? Also was muss die können, damit es hoffentlich in mein Portfolio oder mein Depot findet? Und also unserer Meinung nach, gehen wir uns mal an den ersten Punkt, das sollte die perfekte Dividendenaktie über eine starke Marktstellung verfügen. Im Idealfall hat sie vielleicht sogar eine marktbeherrschende Stellung. Ganz klar, denn je stärker die Stellung im Markt ist, umso sicherer, sage ich mal, ist natürlich auch das Unternehmen gegen äußere Einflüsse wie Wettbewerb oder Sonstiges. Ne? Das hat eine Preismacht und das ist natürlich schon wichtig. Also den sogenannten Burggraben, den habt ihr eventuell schon mal in diesem Zusammenhang gehört. So, dann ist eine perfekte Dividendenaktie eine Aktie, die ihre Ausschüttungen von Jahr zu Jahr steigern kann. Also das bedeutet, sie erhöht ihre Dividende wie ein Schweizer Uhrwerk jedes Jahr. So, und das hat dann für uns den Vorteil, dass unser passives Einkommen wirklich von Jahr zu Jahr steigt, ohne dass wir zusätzliches Kapital ins Portfolio reinschießen müssen. Also wirklich, wir haben steigendes passives Einkommen ohne zusätzlichen Kapitaleinsatz. Ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Und nicht nur, dass regelmäßig gesteigert wird, das ist nämlich der nächste Punkt, sondern die Frage ist auch, wie hoch steigert das Unternehmen denn die Dividende? Und wichtig sollte es in dem Fall schon sein, dass das Dividendenwachstum zumindest einen Inflationsausgleich bietet, also es sollte mindestens über Inflationsniveau liegen. Aber wenn es noch höher liegt, dann hast du natürlich, profitierst du eben von dem sogenannten Zinseszinseffekt. Also wenn du jetzt am Anfang deiner Dividendeninvestorenreise stehst, dann wird es höchstwahrscheinlich so ablaufen, wie das bei uns auch abgelaufen ist. Du kaufst dir eine Aktie, du bekommst Dividenden und du reinvestierst sie und bekommst darauf wieder Dividenden. So, und je mehr das Wachstum, je schneller das ist, umso schneller kommst du eben dann in den Genuss des Zinseszinses. Dann als nächstes Thema ist die Ausschüttungsquote. Bei der Ausschüttungsquoten ist es so, dass wir sagen, die sollte eben in den niedrigen bis mittleren oder moderaten Bereich liegen. Das ist ganz wichtig, denn hohe Ausschüttungsquoten, die bergen auch die Gefahr von Dividendenkürzungen oder Dividendenausfällen. Aber da kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Dann gehen wir da nochmal im Detail drauf ein. So, und neben steigenden Dividenden sollte die perfekte Aktie auch einen positiven Kursverlauf aufzeigen. Das hat ja eben der Vincent gerade eben schon mal gesagt, denn negative Kursverläufe, die tun natürlich dann die Gesamtperformance runterziehen. Es bringt mir nichts, wenn ich 100 Euro Dividenden kassiere, aber 3000 Euro Kursverlust habe. Also das ist dann natürlich auch nichts. Also wir müssen gucken, dass wir auf aussichtsreiche Aktien setzen, die halt auch langfristig im Wert steigen. Ja, dann haben wir noch den Punkt, dass die perfekte Dividendenaktie in unserem Fall jetzt, sage ich mal, nicht nur einmal eine Dividende ausschütten sollte. Klar, deutsche Aktien sind bekannt. Wir haben einmal eine Hauptversammlung, dann gibt es eine Ausschüttung. Aber es ist natürlich schöner, wenn das Unternehmen die Dividende zum Beispiel splittet, wie jetzt zum Beispiel ein US-amerikanisches Unternehmen, die sind Quartalszahler und ich bekomme dann viermal in den Genuss einer Dividende. Das geht dann schon eher in die Richtung wie einer Mieteinnahme, wo ich jeden Monat eine Zahlung kriege. Bei einem Quartalszahler bekomme ich das dann zum Beispiel sogar viermal. Deswegen ist es auch nicht schlecht, wenn man da eine Mischung hat, Einmalzahler, Halbjahreszahler, Quartalszahler oder Monatszahler. Also auch darauf kann man achten. Und dann zu guter Letzt sind wir wieder bei der schon besprochenen Dividendenrendite. Die ist, sage ich mal, auch eines mit der wichtigsten Kriterien überhaupt. Zumindest, sage ich mal, wenn ich jetzt mir eine Dividendenaktie anschaue, ich schaue erstmal immer, okay, wo steht denn aktuell die Rendite der Aktie? So, das ist das Erste, wo ich drauf schaue. Aber dann ist natürlich die Gefahr da, wenn die extrem hoch ist oder sehr hoch, dann bedeutet es jetzt nicht gleich, dass ich die Aktie kaufe, weil sie eine tolle hohe Rendite hat, sondern eine hohe Rendite ist natürlich auch immer verbunden mit möglicherweise mit einem gewissen Risiko. Deswegen muss man sich das Ganze im konkreten Fall anschauen, ob eben diese hohe Rendite auch nachhaltig ist oder eben eine gewisse Gefahr besteht, dass eine Kürzung erfolgt.
Genau, wir gucken einmal auf die Vor- und Nachteile der Dividendenstrategie. Auf der Plusseite sozusagen, hier auf der Seite mit dem Plus, da steht als Vorteil, wir haben kaum Hürden in der Umsetzung für uns Investoren. Ja, also es ist relativ einfach, Aktien zu kaufen. Ja. Kann sich jeder vorstellen. Die meisten von euch draußen wahrscheinlich haben das auch schon mal gemacht. Also ist kein großes Ding. Auch mit kleinen Sparraten, habe ich vorhin schon gesagt, kann langfristig Großes erreicht werden. Das ist definitiv so. Soll sich keiner scheuen, hier einen Sparplan oder so von 25 Euro im Monat zu starten. Auch das hilft und mit der Zeit kann man das natürlich auch alles noch erhöhen. Aber lieber klein anfangen als gar nicht. Die Zeit arbeitet nämlich auch in Form des Zinseszins für uns, wenn wir dann überhaupt investieren. Wenn wir nämlich nichts investieren, kann da auch nichts arbeiten. Das ist immer schlecht, weil wir haben im Moment auch wieder starke Inflationsanstiege und so weiter. Dann wird einem das Kapital weggefressen. Also in solche Sachen wie Aktien zu investieren, ist eine gute Idee. Zur Ausführung ist man an keinen Ort gebunden. Also wer mich kennt, ich reise halt gerne durch die Welt zum Beispiel und da ist es natürlich ein Riesenvorteil, wenn ich mich nicht um irgendwelche ortsgebundenen Immobilien kümmern muss, sondern mich hier auf Sachen konzentrieren kann, die man von überall im Prinzip machen kann. Und dazu gehören natürlich Aktieninvestments, ja. Die Börse hat natürlich auch gewisse Öffnungszeiten und so weiter, aber auch über eine Zeitverschiebung kann man ja Aktien handeln und wir wollen ja sowieso nicht so krass hin und her handeln, hin und her macht Taschen leer, sondern wir wollen uns gezielt ein Langfristdepot mit coolen Dividendenaktien aufbauen und da muss man ja eh nicht ganz so oft handeln und das ganze Monitoring oder die Recherche für eine coole Dividendenaktie kann ich halt von überall auch unterwegs machen. Der Cashflow ist einigermaßen planbar. Man kann vorher recherchieren, das geben die Firmen ja bekannt, wann ausgeschüttet wird, wie viel ausgeschüttet wird. Also über diese Parameter, die abrufbar sind, die bekannt sind, kann man eigentlich seinen Cashflow über das Jahr ganz cool planen. Und ja, die Dividenden, die sind als Einkommensstrom einfach frei verfügbar und verwendbar. Wir wollen natürlich am Anfang möglichst direkt reinvestieren, ja, um diesen Schneeballeffekt ja größer zu machen und diesen Zinseszinseffekt in Schwung zu bringen. Aber theoretisch kann man natürlich einfach mit den erhaltenen Dividenden machen, was man möchte. Ja, da kann man auch von konsumieren, verreisen, machen, tun, was man möchte. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Es kommt einfach so in Anführungsstrichen Geld aufs Konto als Dividende und man kann damit halt eben dann ein Stück weit von leben oder eben am Anfang sollte man reinvestieren. Dividendenerträge haben einen sehr hohen Grad an Passivität. Ne? Das haben wir ja vorhin schon gesagt in der Tabelle. Hier ist nicht viel nötig und das Geld kommt dann sehr regelmäßig, je nachdem, ob wir jetzt eben Jahreszahler, Monatszahler, Quartalzahler haben, kommt in regelmäßigen Abständen von den Gesellschaften dann die Dividende rein. Und wenn wir das eben übers Jahr ein bisschen streuen über ein paar verschiedene Aktien, dann ist das vielleicht sogar ein monatlicher Dividendenstrom. Die Nachteile der Dividendenstrategie hier auf der Seite mit dem Minus: Man benötigt viel Eigenkapital zum Investieren, ist klar. Je mehr ich davon habe, umso mehr Dividenden kann ich nachher auch vereinnahmen. Das ist klar. Man muss sich ein bisschen ein Vermögen erstmal erarbeiten. Man muss irgendwie aktiv tätig sein, um Kapital anzuhäufen und das dann eben investieren, gezielt in diese Dividendenaktien, damit dann überhaupt Dividenden fließen können. Spürbare Erfolge stellen sich erst nach einiger Zeit ein. Ist auch logisch. Wir haben erstmal, wenn wir bei Null anfangen, so diesen Rechercheaufwand, welche Aktien kommen in Frage, dann muss man die kaufen, dann muss man eine Zeit lang warten, bis die erste Dividende fließt und vor allem dann eben auch noch ein bisschen Zeit einplanen, bis das Ganze ja, Fahrt aufnimmt, bis die verschiedenen Aktien, die man da gekauft hat, ausschütten und bis die dann eben auch nennenswertes Volumen haben, sodass eben auch der Return stimmt. Und das kann man natürlich meistens nicht auf einen Schlag realisieren, sondern man benötigt da das eine oder andere Jahr, um Kapital zu generieren, um es zu investieren und damit das Kapital anfangen kann zu arbeiten und dass die Dividenden dann Stück für Stück höher werden, dadurch, dass man erstens eben mehr Kapital reinhaut. Und es gibt ja auch so schöne Sachen wie Dividendenerhöhung, da kommen wir bestimmt auch später nochmal zu. Es gibt auch so nervige Sachen wie Quellensteuer, das ist halt eben noch ein Nachteil, dass das ein komplexes, nerviges Thema sein kann, je nach Herkunftsland, in welchem Land ja, der Konzern quasi ansässig ist, von dem wir da Dividende bekommen. Man kann sich die wiederholen teilweise aus den Ländern. Es gibt eben verschiedene Quellensteuersätze und es wird nicht alles so verrechnet wie in Deutschland. Da gibt es eben verschiedene Sätze und man kann sich die Differenz teilweise wiederholen. Bei anderen oder bei einigen Ländern ist das ein schwieriges oder ein ja, aufwendiges Unterfangen. Also das kann ein Thema sein, was wir jetzt hier auch nicht vertiefen wollen, aber wollten es wenigstens mal angesprochen haben. Und weiterer Negativpunkt ist, dass das Kapital eben über einen sehr langen Zeitraum gebunden ist. Das habe ich vorhin auch schon mal gesagt. Wenn ich jetzt eben Aktien kaufe, dann ist das Geld da drin angelegt. Ja, es ist es arbeitet zwar für mich, aber ich habe es nicht anderweitig verfügbar. Und solange ich mich entscheide, in der Aktie quasi gebunden zu bleiben oder investiert zu sein, steht mir das Kapital nicht anderweitig zur Verfügung. Ist relativ logisch, aber so ist es nun mal. Und auch Dividendenaktien unterliegen natürlich Kursschwankungen, sodass wir jetzt nicht immer davon ausgehen können, dass jede Aktie einfach immer nur munter nach oben sich entwickelt vom Kurs her. Auch hier werden wir immer wieder Kandidaten dabei haben, die auch mal den Rückwärtsgang einlegen. Und das gehört ganz einfach dazu und sollte auch mal mit angesprochen worden sein.
Ja, dann möchte ich euch mal ein bisschen was zum Zinseszinseffekt erzählen, denn das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente in der Dividendenstrategie. Und da kommen wir dann jetzt auf, sehen wir gleich noch ein paar mehrere Punkte, was da eigentlich wichtig ist oder was den Zinseffekt eigentlich ausmacht. Eins vorneweg, also ihr seht jetzt hier einen Auszug aus dem Dividendenaktienvergleichsrechner, heißt es. Das ist ein Gratis-Tool, das könnt ihr, wenn ihr wollt, euch auf www.krawattenlos.de kostenlos runterladen. Und was ihr machen könnt, ist, ihr könnt einfach zwei Aktien miteinander vergleichen. Und ich habe jetzt mal hier ein Beispiel gemacht mit auch zwei Aktien. Ich habe es jetzt einfach nur Aktie 1 und Aktie 2 genannt. Und in beide Aktien investieren wir jeweils 5.000 Euro. Das ist unser Anfangsinvest. So. Und beide Aktien haben eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3,5%. Also bei beiden gleich. Und jetzt kommt der erste Unterschied. Aktie 1 hat ein Dividendenwachstum pro Jahr von 3% und die Aktie 2 wächst mit einem Dividendenwachstum von 10%, also deutlich über dem Wachstum von Aktie 1. So, und hält man beide Aktien nun 30 Jahre lang, das ist hier das Szenario, das wir gerechnet haben, also wir haben einmal gekauft, reinvestieren alle Dividenden, lassen das Ding dann 30 Jahre liegen und reinvestieren immer wieder. Also was sieht man dann? Dann sieht man eben, dass man bei Aktie 2, das ist die Grafik auf der linken Seite, fast 29.000 Euro Dividenden im 30. Jahr erhält. Also das ist unvorstellbar. Es ist nur die Zahlung an Dividenden, die reinkommen würde im 30. Investitionsjahr, wenn eben die Dividendenrendite jährlich mit 10% wächst und die Dividenden reinvestiert werden. So, bei Aktie 1 mit 3% Wachstum, was ja schon eher realistischer ist, das sind ja sozusagen, sag ich mal, so Erhöhungen, die jetzt nicht selten sind bei, sag ich mal, Blue-Chip-Aktien, da liegt dann die Dividende nach 30 Jahren bei 1.300 Euro. So, auf der rechten Seite, was sehen wir da? Da sehen wir, dass wir eben über den Zeitraum von 30 Jahren bei Aktie 1 in Summe 16.500 Euro kassiert haben. Das ist die orangene Linie. Und bei Aktie 2 haben wir hingegen schon 125.000 Euro kassiert. So, und was ist jetzt hier das, die Lessons Learned, was wir da haben? Lessons Learned 1 ist, ein hohes Dividendenwachstum ist wichtig und ist ein absoluter Turbo. Die Lesson 2 ist, dass die zeitliche Komponente extrem wichtig ist. Also wir sehen jetzt hier in dieser Grafik auf der rechten Seite zum Beispiel, dass in den Jahren 1 bis 14 die Aktien 1 und 2 sich von den Erträgen kaum unterscheiden. Also das Ding nimmt erst richtig Fahrt auf. So ab dem 15., 16. Investitionsjahr sieht man dann plötzlich, wie sich die blaue Linie so ein bisschen von der orangenen absetzt. Aber dann ab, ist es dann 26 oder Jahr 25, dann geht es exponentiell ab. So, und das ist halt das Wichtige, die Lessons learned, die ihr daraus mitnehmen solltet, ist, wenn ihr eine Dividendenstrategie fahrt, fahrt sie auf lange Sicht. Es steckt schließlich das Wort Strategie drin und Strategie ist immer etwas Langfristiges, nicht Kurzfristiges. Und achtet darauf, dass ihr eben, wenn ihr noch ganz viel Zeit habt, also wenn ihr in jungen Jahren anfangt und ihr wirklich Zeit habt, dann achtet darauf, dass ihr euch für Aktien mit einem hohen Wachstum entscheidet, weil das Dividendenwachstum auf Dauer ein richtiger Cash-Generator ist, sagen wir es mal so. Wenn du jetzt noch mal eine Folie weiterklickst, Vincent, dann würde ich mal gerne noch ein Unternehmen hervorheben, was sich, was Dividendenwachstum betrifft, bisher sehr positiv gezeigt hat. Und das ist die Firma Apple. Die schüttet jetzt zwar erst seit dem Jahr 2012 aus, ist das, glaube ich, gell? Jetzt, bei mir ist das gerade so klein, ich sehe das jetzt nicht so gut, aber genau seit 2012. Und ihr seht, dass sich die Dividende seitdem, das ist die linke Grafik, das sind die Dividenden je Aktie pro Jahr, dass die sich mehr als vervierfacht hat. Also das heißt, in kurzer Zeit hat die Aktie wirklich die Dividende massiv erhöhen können. Und jetzt auf der rechten Seite, da seht ihr das Dividendenwachstum gegenüber Vorjahr. Und auch das ist über 10 Jahre, liegt bei 16%. Wir haben natürlich einen gigantischen Anstieg von Jahr 2012 auf 13, aber auch dann in den Folgejahren haben wir eben Dividendenerhöhungen, die auch immer um die 10%-Linie sich ungefähr bewegen. Auch jetzt gerade im letzten Jahr gab es ja wieder eine Erhöhung von ungefähr 9% und das ist ja schon sehr nah an dem Zweistelligen dran. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt schon Unternehmen und ich glaube, Apple ist vielleicht so eine perfekte Dividendenaktie, wie wir sie vorhin beschrieben haben, denn die machen eben genau alles drei. Die investieren in Wachstum, sie stecken massiv Geld in Aktienrückkäufe und sie erhöhen ihre Dividende ordentlich. Also die erfüllen diese drei Kriterien. Den einzigen Nachteil, den es bei Apple gibt, das ist die aktuelle Dividendenrendite, die ist bei 0,6%. Vincent, das sieht man da auch. In dem rechten Kasten steht nochmal die Rendite genau, wenn du da ein bisschen hochgehst, da genau, die ist aktuell nur 0,6%. Das bedeutet halt, wir gehen jetzt von einem sehr niedrigen Niveau. Wenn wir heute starten würden zu investieren in Apple, hätte man ja halt sehr, sehr niedrige Anfangsrendite. Was bedeuten würde, für 100 Euro Invest käme nur 60 Cent Cashflow rein. Also das ist nichts für jemand, der jetzt 50, 60 Jahre schon ist und noch schnell irgendwie ein passives Einkommen für seine Rente haben will, sondern das ist dann eher was für junge Leute, die noch ganz viel Zeit haben und sagen, ich kann auch eine Apple-Aktie 30, 40 Jahre noch in meinem Portfolio haben, bevor ich eben die wieder zum Beispiel zu Geld machen möchte.
Genau. Wir sprechen noch einmal über diese 7 Punkte, die ich vorhin im Inhaltsverzeichnis schon drin hatte. Ich sage sie nochmal runter, und zwar, je höher die Dividendenrendite, desto besser. Aber da sprechen wir gleich nochmal drüber. Man muss natürlich auch aufpassen, dass die Dividendenrendite nicht alles ist. Da hängt ja noch ein bisschen mehr dran. Wir kaufen Unternehmen, die zuverlässig Dividende zahlen. Wir achten auf die Sicherheit der Dividende. Wir setzen auf jährlich steigende Ausschüttungen. Investieren in Unternehmen, die unter ihrem fairen Wert gehandelt werden. Und wir diversifizieren, um das Risiko zu minimieren. Und achten auf die Auszahlungsmonate, weil wir ja jeden Monat Dividende kassieren wollen.
Genau, so, Punkt 1, je höher die Dividendenrendite, desto besser. Hatten wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, eine hohe Dividendenrendite ist für einen Investor erstmal etwas sehr Positives. Ganz klar, je höher meine Rendite, umso höher ist sofort mein passives Einkommen, das ich damit erziele, und so schneller profitiere ich durch Reinvestition der Dividenden eben vom sogenannten Zinseszinseffekt, den ich euch gerade vorgestellt habe. So, aber eine hohe Dividendenrendite, die kann auf uns nicht nur attraktiv wirken, sondern sie kann uns auch ein Warnsignal geben. Ne? Also es heißt, wenn eine Rendite sehr hoch ist, kann das auch ein Warnsignal sein. Also lass dich eben nicht nur, wenn du nach Aktien suchst, von der Rendite leiten. Ganz wichtig. Hohe Renditen sind nicht nur im Bereich der Dividendenaktien, sondern das ist jetzt generell bei allen Investments so, das gibt eine allgemeingültige Regel und die gilt für alle. Je höher die Rendite, umso höher ist das Risiko. Und das bedeutet übertragen auf die Dividendenstrategie, dass die Dividende zum Beispiel bei einer sehr hohen Rendite die Gefahr läuft, dass er möglicherweise gekürzt wird oder vielleicht wird es sogar ganz ausgesetzt. Das ist natürlich der absolute Worst Case und das wollen wir als Dividendeninvestor natürlich schon von vornherein verhindern, dass wir eben in Aktien, in sogenannte Value Traps reinlaufen, die uns erst locken in einer hohen Rendite und uns hinterher auf Null setzen. So. Also speichert einfach genau das ab. Wenn der Gewinn der Aktie zum Beispiel niedriger ist als die Ausschüttung der Dividende, dann könnte die Dividende gefährdet sein. Das ist die Ausschüttungsquote, dann kommen wir nachher noch drauf. Und dann werde ich euch nochmal zeigen, dass ihr eben die Ausschüttungsquote genau dafür verwenden könnt, um zu sehen, ob jetzt eine Dividende on risk ist oder eben nicht.
Genau. Wir kaufen Unternehmen, die zuverlässig Dividende zahlen. Das heißt, wir schauen immer gerne auch in die Vergangenheit einmal rein. Und je zuverlässiger die Dividendenpolitik des Unternehmens ist, umso sicherer ist auch unser passives Einkommen. Und eine zuverlässige Dividendenpolitik dient als kursstabilisierendes Element und kann uns vor starken Kurzverlusten schützen. Wir investieren also nur in Unternehmen, die nachweislich eine zuverlässige Dividendenhistorie aufweisen. Deswegen dieser Blick in die Vergangenheit. Das kann man ja alles leicht nachvollziehen und am leichtesten natürlich mit dem Dividendenkalender Pro Plus. Wenn wir hier zum Beispiel mal einmal reinschauen, das ist jetzt hier ein Screenshot aus dem Dividendenkalender und der weist zum Beispiel derzeit einfach schon mal 41 Unternehmen aus, die Dividendenausschüttung seit über 50 Jahren nicht gekürzt haben. Ne? Ich sagte ja jetzt schon zweimal, wir gucken ein bisschen in die Vergangenheit und alleine hier im Dividendenkalender finden wir über 40 Unternehmen, die 50 Jahre in Folge die Dividende nicht gekürzt haben. Ja, das ist zum Beispiel ein Filterkriterium, was man hier einsetzen kann. Und das ist eine tolle Sache, weil das natürlich die ganze Sache einfacher macht, überhaupt hier einen Rechercheansatz zu haben.
Genau, so sind wir beim Thema, das ich vorhin jetzt versucht habe, schon anzuschneiden. Also achte auf die Sicherheit der Dividende. Wenn wir investieren, dann gilt für uns erstmal der Grundsatz Safety First. Ne? Was bedeutet das für uns? Wir investieren bevorzugt in Dividendenaktien, welche niedrige bis moderate Ausschüttungsquoten aufweisen und dann in dem Fall für mich oder für uns als Dividendeninvestoren als solides Investment gelten. Und liegt die Ausschüttungsquote jetzt zum Beispiel bei größer 100%, dann könnte das eben bedeuten, dass dein passiver Zahlungsstrom in Gefahr ist, sprich die Dividende gekürzt oder vielleicht sogar ganz gestrichen wird. Also hohe Ausschüttungsquoten, sie gehen mit dem Risiko einher, dass eben bei der Dividende irgendwas passiert, also sprich möglicherweise gekürzt wird. So, und deswegen gilt für uns der Grundsatz, dass die Dividende eigentlich immer gedeckt sein muss, ne? Durch den operativen Gewinn oder durch den operativen Cashflow. Denn wenn die Dividende nicht gedeckt ist, wenn ich mehr ausschütte, als ich verdiene, das kann jeder rechnen, ne? Dann geht es nicht lange gut. Irgendwann muss ich halt eben die Dividende kürzen, zwangsläufig. Und im Dividendenkalender Pro Plus führen wir für die meisten Unternehmen, also so wie wir es jetzt gerade gesehen haben bei Vincent, also da sind dann auch zum Beispiel für die meisten Unternehmen sind eben die aktuellen Ausschüttungsquoten mit dabei. Und dann kann man einfach ganz, ja, ganz simpel sehen, welches Unternehmen bewegt sich in einem niedrigen Ausschüttungsbereich oder einem moderaten Bereich oder welches Unternehmen ist dann sehr weit oben angesiedelt, ne? Sagen wir bei 90-95% Ausschüttung, was nicht schlimm ist, es gibt Unternehmen, die machen das, es gibt Branchen, da ist es gar nicht so unüblich, dass man zwischen 80-85% ausschüttet. Aber das sind dann auch nur Vereinzelte. In der Regel ist das schon eher dann so, muss man sich Gedanken machen, okay, ja, ist das eine Aktie, in die ich jetzt rein investieren will und das Risiko gehen, dass vielleicht möglicherweise die Dividenden gekürzt werden. Wenn du jetzt mal noch eine Folie weitergehst, Vincent, dann habe ich auch da nochmal einen Screenshot reingebaut. Also das war jetzt hier. Du hast jetzt irgendwas, glaube ich, gerade von 41 Unternehmen vorhin gezeigt gehabt, gell, die seit 50 Jahren nicht gesenkt haben. Und hier haben wir jetzt eben 201 Unternehmen, die im Dividendenkalender Pro Plus sind und die eine Ausschüttungsquote von derzeit kleiner 50% haben. Also das heißt, da ist momentan eine ganze Menge los an Unternehmen, die wirklich mit moderaten Ausschüttungen hantieren und trotzdem sehr attraktive Renditen aufweisen. Genau, dann können wir zur nächsten Folie.
Wir setzen eben auch auf jährlich steigende Ausschüttungen. Der Vorteil liegt auf der Hand. Jährlich steigende Ausschüttungen sind das Qualitätsmerkmal für Dividendenaktien und das Salz in der Suppe für erfolgreiche Dividendeninvestments. Wenn ein Unternehmen jedes Jahr, also von Jahr zu Jahr, seine Ausschüttung anhebt, dann ist das nicht selten ein Hinweis auf eine sehr starke Marktstellung. Das wollen wir haben. Wir wollen ja in starke, in tolle Unternehmen investieren und nicht in irgendwelche Rohrkrepierer. Also haben wir dann hier schon wieder einen Hinweis, was eben ein Qualitätsmerkmal sein kann. Und dann gibt es die sogenannten Dividendenaristokraten, habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Und zwar nennt man Unternehmen Dividendenaristokraten, die seit 25 Jahren aufeinanderfolgend von Jahr zu Jahr quasi die Dividende immer erhöht haben. Und dann gibt es sogar Dividendenkönige, das ist das gleiche Kriterium, nur statt 25 Jahre eben 50 Jahre. Die haben tatsächlich dann 50 Jahre lang ihre Ausschüttung Jahr für Jahr erhöht in Folge und dann reden wir hier über Dividendenkönige. Genau, und unten der rote Merksatz, Reinvestition deiner Dividendenerträge und jährlich steigende Dividenden sind der Turbo für deinen Vermögensaufbau. Hab's ja auch vorhin schon öfter gesagt, ne? Gerade am Anfang auch wieder dieses Reinvestieren ist wichtig. Und wenn wir natürlich jährlich steigende Dividenden haben, so gerade wie wir das auch eben bei Apple gesehen haben und wir auch noch viel Zeit haben in unserer Investorenkarriere, dann ist das der Turbo.
Ja, so, jetzt geht es darum, wie finden wir eigentlich oder wann ist eine Aktie eigentlich kaufenswert? Ne? Also wir wollen ja natürlich Unternehmen kaufen, die wir günstig beziehungsweise zu einem fairen Wert bekommen. Und ob eine Aktie günstig oder fair gehandelt wird, das verrät uns, also jetzt hier im Dividendenkalender Pro Plus, der Fair Value Dividende. Das ist für uns eigentlich die entscheidende Kennzahl, denn die sagt uns wirklich, ob eine Dividendenaktie funktioniert, auch wirklich nur bei Dividendenaktien, ob die eben teuer oder günstig ist. Und wenn wir jetzt eben eine günstige Aktie kaufen, dann haben wir eben nicht nur einen passiven Zahlungsstrom in Form von Dividenden, sondern wir haben auch noch die Möglichkeit, von Kursgewinnen zu profitieren. Und das ist ja ganz wichtig. Wir wollen ja in der Regel beides haben. Wir wollen ein passives Einkommen und wollen für die Haltedauer der Aktie noch zusätzlich eben einen satten Kursgewinn. Und das ist in der Regel schwierig, wenn wir eben zu teuer einkaufen. Deswegen müssen wir immer gucken, dass wir den richtigen Zeitpunkt erwischen und eine Aktie eben günstig einsacken. So, ich erkläre euch jetzt mal, wie wir den Fair Value Dividende berechnen. Wir brauchen für die Berechnung die historische Durchschnittsrendite der Aktie und wir brauchen die aktuelle Dividende je Aktie. Und wenn wir dann im nächsten Schritt die Dividende je Aktie durch die historische Dividendenrendite teilen, dann haben wir sozusagen den fairen Wert der Aktie ermittelt. Jetzt habe ich hier euch mal ein Beispiel mitgebracht von der BASF. Da liegt halt genau da richtig in dem grauen Kasten, sehen wir das. Da sehen wir, dass die Dividende je Aktie bei 3,30 Euro liegt und die historische Durchschnittsrendite bei 4,1%. Und daraus ergibt sich dann ein Wert von 79,56, also so genau muss man es jetzt nicht machen, aber genau von knapp 80 Euro. Und bei einem aktuellen Kurs, wo sie, glaube ich, notiert, was so ungefähr 62 Euro sind, ergibt es sozusagen ein Kursgewinnpotenzial von 28%, weil sie eben momentan 17 Euro je Aktie günstiger zu kaufen ist, als eigentlich der faire Wert für einen Dividendeninvestor, die Aktie gibt halt. Ne? Also wir haben jetzt wirklich hier eine richtig geile Dividendenrendite über 5% und können uns gemütlich zurücklehnen und können warten, bis die Aktie irgendwann wieder ihren fairen Wert erreicht und dann eben nochmal zusätzlich 28% Kursgewinn realisiert zu haben. Ich glaube, wenn du, habe ich da auf der nächsten Folie auch nochmal eine Grafik gemacht. Ja, genau, das möchte ich euch noch kurz zeigen. Und zwar, das ist jetzt ein Auszug aus dem Dividenden-Chart Pro Plus. Das ist jetzt ein Betrachtungszeitraum von 10 Jahren und dieser zeigt den fairen Wert der BASF-Aktie in der roten Linie an. Also die rote Linie, das ist der faire Wert der Aktie, den sie bei der aktuellen Ausschüttung haben müsste. Und die blaue Linie ist eben, was der aktuelle Kurs der Aktie ist. Und wir sehen jetzt, dass in der Vergangenheit die Aktie bis zum August 2018 wurde die immer über ihrem fairen Wert gehandelt. Ne? Also der Fair Value Dividende, die rote Linie, die war unter der blauen Linie und das Ganze hat sich gedreht dann im September 2018. Da wird plötzlich die BASF-Aktie unterhalb ihres fairen Wertes gehandelt. Das bedeutet, die blaue Linie liegt unter der roten Linie. So, jetzt ist es aber meistens so, wenn das Unternehmen jetzt nicht wirklich irgendwie aus welchen Gründen in Schieflage ist oder sich die Wettbewerbssituation massiv geändert hat, wird die irgendwann, also und vor allem die Dividende, nicht gekürzt wird. Das ist ganz wichtig. Es funktioniert immer nur bei Aktien, wo die Dividende nicht gekürzt wird. Und wir zeigen auch, wir berechnen immer nur ein Fair-Value-Dividende, wenn das Unternehmen Minimum 9-mal in den letzten 10 Jahren eine Dividende bezahlt hat und wenn sie aktuell natürlich auch eine Dividende zahlt. Nur dann rechnen wir das. Für andere Unternehmen bieten wir diese Funktion gar nicht an, weil das wäre sonst irreführend. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass eben diese großen Blue-Chip-Aktien irgendwann, wenn eben sich an der Wettbewerbssituation jetzt nicht gravierendes ändert und an deren Marktstellung, werden sie auch irgendwann wieder zu ihrem fairen Wert zurückkehren. Und somit ist es dann immer gut, wenn man Aktien identifiziert, die eben unter dem fairen Wert gehandelt werden, weil man dann eine durchaus gute realistische Chance hat, mit etwas Haltedauer und reichlich Dividenden wieder die Aktie zu einem fairen Kurs verkaufen zu können oder zu einem überbewerteten Kurs. Da kommen wir aber später drauf, das zeige ich euch auch noch.
Genau, kommen wir zu meinem Lieblingsthema Diversifikation. Ne? Wir diversifizieren, um Risiken zu vermeiden oder zu minimieren zumindest. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesagt. Lege nicht alle Eier in einen Korb. Diesen Spruch kennen wahrscheinlich auch die meisten von euch und sollte natürlich auch beherzigt werden, um eben möglichst das Vermögen auf mehrere Unternehmen oder eben, wenn man höher denkt, auch erstmal verschiedene Anlageklassen zu verteilen und im Bereich Aktien dann eben auch auf mehrere Unternehmen natürlich. Es macht meistens wenig Sinn, sich hier auf 1, 2, 3 Unternehmen zu fokussieren und da das ganze Kapital reinzuballern in der Hoffnung, dass das gut geht. Also ich persönlich streue breit und das eben auch im Bereich Aktien. Zusätzlich kann man natürlich nach Regionen, Ländern, Branchen, Währungen, nach Marktkapitalisierung, also sogenannte Large and Small Caps diversifizieren. All sowas sollte Berücksichtigung finden in einem Portfolioaufbau, wenn man sich eben ein Dividendenaktienportfolio zusammenstellt. Und man kann natürlich eben zusätzlich, wie es hier steht, auch noch darauf achten, dass man sein Portfolio mit Zyklikern und Antizyklikern bestückt, sodass man eben alles drin hat. Genau, dann kommst du nochmal.
Ja, jetzt kommen wir immer näher Richtung Titel unseres Workshops. Wir wollen ja jeden Monat Dividende. Somit ist es unerlässlich, auch auf die Auszahlungsmonate zu achten. Also wir können wirklich nur monatlich Dividende kassieren, wenn wir die Auszahlungsmonate bei unseren Investitionsentscheidungen eben mit berücksichtigen. Ja, so. Und klar ist auch, je mehr Dividendenaktien du in dein Portfolio aufnimmst, umso mehr Zahlungen wirst du dann im Laufe des Jahres erhalten. Ganz klar, wenn ich eine Aktie habe, die einmal im Jahr ausschüttet, kriege ich halt nur eine Zahlung. Habe ich vier Aktien, sind schon vier Ausschüttungen. Ne? Und es ist auch wichtig, dass du die Dividendentermine der Unternehmen kennst. Denn nur wenn du die weißt, wann schüttet mir das Unternehmen eine Dividende aus, dann kann ich auch ganz gezielt sagen, so, ich möchte zum November eine Auszahlung, also kaufe ich Unternehmen X, weil das genau im November auszahlt. So, und wenn du dieses Wissen hast und eben über einen langen Zeitraum das machst, dann kannst du dir, sag ich mal, nicht nur ein Portfolio aufbauen, was monatlich Dividenden generiert. Wir zeigen euch nachher auch nochmal ein Musterportfolio. Da seht ihr, wie einfach das eigentlich ist, schon mit wenig Unternehmen so ein Portfolio aufzubauen. Aber je länger du dabei bist, wirst du irgendwann sogar im Extremfall nicht nur monatlich oder wöchentlich Dividenden kassieren, sondern vielleicht sogar täglich. Und ich kenne tatsächlich Leute in der Finanzcommunity, die sind fast so weit, die bekommen fast wirklich jeden Tag eine Auszahlung. Bei mir ist es so, in einem Portfolio, was ich habe, ist es zum Beispiel jeden 2,5, also alle 2,5 Tage statistisch gesehen. Und um euch dafür mal so ein Gefühl zu geben, habe ich euch auf der rechten Seite so einen Auszug aus dem Verrechnungskonto eingebaut. Und da seht ihr jetzt die Zahlungseingänge, also die Dividendenerträge im Zeitraum vom 15. September, wenn wir unten anfangen, bis hoch zum 23. September. Also das sind eigentlich nur 8 Tage. Aber ihr seht, jeden Tag, nicht jeden Tag, aber es kamen allein 8 Dividendenzahlungen rein über diesen Zeitraum. Und statistisch wäre das jetzt wieder sozusagen dann über diesen Zeitraum fast jeden Tag, aber aufs Gesamtjahr hochgerechnet, liefert dieses Dividendenportfolio alle 2,5 Tage eine Dividendenausschüttung. Und bei mir hat es auch so angefangen. Ich wollte irgendwann, habe ich gemerkt, oh geil, da kann man unterschiedlich, die Zahlen alle unterschiedlich aus. Jetzt will ich auch mal in anderen Monaten eine Auszahlung. Und irgendwann ist man dann so weit, dass man ja gefühlt andauernd eine Nachricht kriegt, so heißt da wieder eine Einzahlung. Und ja, das motiviert einfach, am Ball zu bleiben. Genau, und wie ihr jetzt dann später, das steht jetzt hier unten nochmal in der Box rot, dass ihr mit 3 Dividendenaktien, in dem Fall Quartalszahler, könnt ihr es eben schon schaffen, ein Portfolio aufzubauen, was euch monatlich Dividenden garantiert. Und da habe ich euch, zeige ich euch später mal ein kurzes Musterdepot. Ah, genau, dann sind wir noch bei dem Thema, das ist auch noch wichtig. Wir hatten das ja vorhin schon mal kurz, wo wir das Thema Zinseszins hatten. Jetzt möchte ich euch nochmal zeigen, was eigentlich mit kleinen Sparraten möglich ist. Und da habe ich euch jetzt mal ein Simulationsbeispiel aus dem Dividendensimulator Pro Plus mitgebracht. Und da seht ihr jetzt wirklich, dass auch mit kleinem Einsatz schon Großes erreicht werden kann. Aber auch da ist es wieder ganz wichtig, der Faktor Zeit spielt eine ganz wichtige Rolle. Also ihr müsst wirklich bei der Strategie einfach am Ball bleiben, über einen langen Zeitraum ja, die Kontenance bewahren und das Ding einfach durchziehen. Sonst funktioniert es nicht. So, in dem Szenario, was ich euch jetzt da zeige, geht es um eine 25 Jahre alte Person. Die hat ein Nettogehalt von 2.500 Euro. Sie spart 10% des Nettoeinkommens, welches in den ersten 10 Jahren sogar nochmal 4% steigt. Also ist jetzt am Anfang seiner beruflichen Karriere. Und danach steigt es nur noch mit Inflation von 1,2%. Und die Person legt das Geld zu einer durchschnittlichen Rendite von 4% in Dividendenaktien an. Und zusätzlich zu den Dividenden erzielt das Depot ein Kursgewinne von 3% pro Jahr. Also im Schnitt dann beides zusammen ungefähr 7%. Das ist das, was so eigentlich die Aktienmärkte machen pro Jahr, historisch gesehen. Und wenn jetzt die Person das 25 Jahre spart bis zum 50. Lebensjahr, also so ist das Szenario aufgebaut, es spart vom 25. bis zum 50. und vom 50. Lebensjahr fängt die Person an, das Depot zu entsparen, also Geld zu entnehmen, bis es mit 80 Jahren bei Null ist. Also die Person möchte ab dem 50. Lebensjahr eine lebenslange Sofortrente bis zum 80. Lebensjahr. So, und dann sehen wir in der linken Grafik auf Basis dieses Szenarios, wie sich die monatlichen Dividendenträge entwickeln. Bis zum 50. Lebensjahr steigen diese auf 600 Euro. Also das ist der Dividendenpeak und ab dann wird entspart. Und die Dividendenerträge sinken dann wieder sukzessive eben bis zum 80. Lebensjahr auf Null. Aber was das jetzt für das Vermögen bedeutet, sehen wir auf der rechten Seite. Da haben wir die, den blauen Berg, das ist der Vermögensaufbau. Und da sehen wir, dass das Depot einen Wert hat von ca. 250.000 Euro zum 50. Lebensjahr. Und dann wird es eben bis zum 80. Lebensjahr entspart. Und dann sehen wir nochmal die grünen kleinen Balken. Das sind die monatlichen Einzahlungen, die wir machen bis zum 50. Lebensjahr. Und jetzt kommt's, die schwarzen Balken sind dann die Depotentnahmen. Und das seht ihr jetzt schon, die schwarzen Balken sind viel höher als die grünen. Das heißt, ich kann 30 Jahre lang viel mehr Geld entnehmen aus dem Depot, als ich vorher 25 Jahre lang einbezahlt habe. Das heißt, ich kann jeden Monat 1.400 Euro aus dem Depot rausnehmen, bis zu meinem 80. Lebensjahr, bis das gesamte Depotvermögen aufgebraucht ist. Und das ist eigentlich das Interessante und auch das Wichtige, die Message, die ich euch hier mitgeben möchte. Lasst euch nicht entmutigen von kleinen Sparraten. Ihr habt es gesehen vorhin bei der Dividendenaktie. Es hat auch 14, 15 Jahre gedauert, bis da ein richtiger Drive drin war. Hier sieht man es ja auf der linken Seite auch, dass es nicht ganz so schnell geht mit den Dividenden. Aber der Zeitpunkt kommt. Und wenn er da ist, dann kommt er richtig. Und dann hat sich das ganze Projekt auch gelohnt. So, das ist die Message, die ich eigentlich auf dieser Folie auch noch loswerden wollte.
Ja, dann schauen wir nochmal, wie finden wir denn jetzt überhaupt unterbewertete Dividendenaktien? Es gibt in jeder Marktphase attraktive Dividendenaktien. Man muss sie nur finden. Wie, gucken wir gleich nochmal. Und mit jedem Kauf sollte sichergestellt werden, dass wir an dem Tag, wo wir kaufen, die beste verfügbare Aktie uns ins Depot holen. Wir kaufen, wie gesagt, unterbewertete Aktien, weil dann profitieren wir von steigenden Dividenden und von Kursgewinnen. Ne? Wir haben gesagt, die Rendite speist sich aus Dividenden und Kursgewinnen, also aus mehreren Komponenten. Und ob eine Dividendenaktie teuer oder günstig ist, das verrät uns der Fair Value Dividende, wie Frederik ja auch schon ausgeführt hat. Und genau. Ja, dieser professionelle Aktienscreener, Dividendenkalender Pro Plus, der unterstützt uns eben auch bei der Aktienauswahl und ermöglicht uns, immer in die beste aller Aktien zu investieren.
Eine kurze Unterbrechung. An dieser Stelle haben wir einen großen Teil des Webinars rausgeschnitten. Eigentlich folgen Einblicke in das Depot von Frederik und Vincent. Frederik stellt das Beispieldepot vor und seinen Dividendenkalender Pro Plus. Diese Teile machen für dich nur Sinn, wenn du die Präsentation dabei siehst. Folge dazu einfach dem Link in den Shownotes zur kostenlosen Videoaufzeichnung auf dem Freaky Finance YouTube-Kanal. Außerdem findest du in den Shownotes den Link, über welchen du 20 Euro Rabatt auf den Dividendenkalender Pro Plus erhältst. Dieses Angebot wurde verlängert bis zum 21.12.2021. Und jetzt geht es weiter mit offenen Fragen.
Ja, dann gibt es vielleicht auch noch weitere Fragen, also aber in der Kürze dieses Webinars. Wir haben jetzt, ich gucke gerade drauf, Mensch, wir haben schon über eine Stunde zehn sind wir jetzt schon am Erzählen. Da passt natürlich auch nicht alles rein. Ich würde aber sagen, dass wir gerne jetzt noch ein paar Fragen beantworten, die da reingekommen sind. Aber so Fragen, in welcher Range sollten die angesprochenen Kennzahlen liegen? Wann genau ist man überhaupt dividendenberechtigt? So eine Frage habe ich jetzt, glaube ich, eben auch schon im Chat gesehen. Dann gibt es natürlich noch Unterschiede zwischen US-Aktien, deutsche und europäische Aktien. Wie berechnet man die persönliche Dividendenrendite? Wir haben mal geschaut, wie man die allgemeine Dividendenrendite errechnet. Und in der einen Tabelle von mir hat man auch schon ganz rechts die persönliche Dividendenrendite gesehen. Was ist der Unterschied und wie berechnet man das? Steuerliche Themen, ja, was sind steuerfreie Dividenden? Was ist der Freibetrag? Die Quellensteuer haben wir schon angesprochen. Dividendenausschüttung versus Thesaurierung ist natürlich immer auch ein Thema, je nachdem, wie alt man ist oder in welchem Stadium des Vermögensaufbaus man sich befindet. Was ist der Unterschied zu Aktienrückkäufen der Unternehmen zu den Dividenden und so weiter und so fort. Also und auch diese tiefergehende Handhabung des Dividendenkalenders kann man natürlich jetzt nicht in einen so einen Vortrag hier reinpacken. Aber dafür vielleicht auch, wie schon gesagt, unser gemeinsames Format anschauen. Da kriegt man sehr, sehr viel mit, wie man damit umgehen kann und was man so filtern kann.
Dann haben wir die Frage, wann oder wie lange muss ich die Aktie mindestens im Depot haben, um die Dividenden am nächsten Auszahlungstermin zu erhalten? Nur am Ex-Dividendentermin oder bis mindestens zum Auszahlungstag?
Magst du da antworten, Vincent?
Also wenn ich richtig informiert bin, reicht der Ex-Tag. Das ist der Tag, der dich berechtigt, die Dividende zu erhalten. Und du könntest theoretisch dann am nächsten Tag schon wieder verkauft haben. Und trotzdem an dem Auszahlungstag, der ja mal ein bisschen später ist, erhältst du dann die Dividende.
Das ist auch mein Kenntnisstand. Da liege mal dann beim gleichen Kenntnisstand. So hätte ich es jetzt auch gesagt. Davon gehe ich mal davon aus, dass das dann wohl auch so ist.
Schade, dass man kein Eigenkapital leihen kann. Immobilienkäufer wird das Geld nachgeworfen, Unternehmenskäufer gucken in die Röhre.
Du, also ja, da ist was Wahres dran, aber Ich würde, also keine Ahnung, also ich glaube wirklich, mit Fremdkapital zu arbeiten, das ist eher wirklich was für fortgeschrittene Investoren. Also ich würde jetzt keinem einzigen Anfänger raten, irgendwie mit geliehenem Kapital in den Aktienmarkt zu investieren. Also es gibt natürlich Unternehmen, da würde ich behaupten, da ist die Kapitalanlage, wenn ich jetzt an also ein globale Player denke, wie zum Beispiel eine McDonald's oder eine Procter & Gamble, da bin ich der Meinung, ist das Kapital sogar sicherer investiert, wie wenn ich mir eine Immobilie irgendwo im Saarland kaufe oder sonst irgendwo, ne? Also da würde ich sagen, da wird es sogar eher noch lohnen, das Geld zu leihen, weil es da sogar sicherer ist. Aber man weiß ja nicht, was man Anfänger macht. Alle machen Fehler, das war bei mir auch. Also man wird einmal mindestens auf die Nase fallen, sich eine blutige Nase holen und dann hoffentlich nicht mit geliehenem Kapital. Also deswegen, ich würde absolut davon abraten, für die Anfänger sowas zu machen.
Also sehe ich genauso, aber trotz alledem hätte man ja, gibt ja einige Möglichkeiten auch mit Fremdkapitalhebel, auch im Bereich Aktien und zum Beispiel eben auch Optionen zu arbeiten, wenn man einen Margin-Account hat oder eben auch so einen Wertpapierkredit da aufnimmt. Gibt es durchaus, ist aber tatsächlich für Anfänger absolut nicht zu empfehlen, genau wie Frederik sagt.
Was für ein Aktienvolumen brauche ich denn eigentlich, damit es auch Sinn macht, eine ordentliche Dividende zu bekommen? Kann man sich natürlich jetzt rückwärts auch sozusagen abrechnen oder zurückrechnen, aber wie soll man starten, dass man da nicht nur, sagen wir mal, 5,20 € einmal pro Jahr bekommt als Dividende?
Ja, also ich würde jetzt, es kommt, das ist viel zu individuell, da kann man eigentlich jetzt wirklich keine Aussage machen. Aber wenn man jetzt an jemanden denkt, der anfängt zu sparen und jetzt halt nicht über ein riesiges Einkommen verfügt, dann wird es ja erstmal auf kleine Sparraten rauslaufen, ne? Da wäre einfach meine Empfehlung, also würde ich machen. Ich würde mir, wenn ich jetzt das Ziel verfolgen würde, auch schon irgendwie ein regelmäßiges Einkommen über jede Monate, viele Monate verteilen, dann würde ich eben diese Sparraten, zum Beispiel hätte ich 200 € im Monat, dann würde ich mir 4 Quartalszahler zum Beispiel zulegen. Die würde ich dann mal eine Zeit lang, ein paar Monate besparen, dann würde ich den einmal austauschen gegen einen anderen Quartalszahler und so kommt das Ganze dann ins Rollen. Aber ja, das System, das ist ganz wichtig. Die zeitliche Komponente ist das Entscheidende, weil je länger man dabei ist, und irgendwann ist das, ernährt sich das von selbst. Ich meine, der Vincent, ich hatte mit ihm, ich weiß nicht, gestern oder vorgestern, wo wir nochmal einen Call hatten, wo du auch gemeint gehabt hast, ich meine, die erste Million, die dauert, aber dann läuft das Ding einfach. Und so ist es auch beim Dividendensparen. Das erfordert einen langen Atem, aber man wird belohnt.
Okay, super.
Ja, und ich finde auch, es geht darum, weil wir jetzt auch schon öfter darüber geredet haben, mit kleinen Sparraten oder so auch anzufangen, um einfach auch ein Gefühl für die ganze Börse und die Funktionsweise zu kriegen, ist ja auch ganz wichtig, ne? Man steckt ja noch nicht so tief drin als junger Einsteiger. Und wenn man dann eben seine 25, 50, 100 € im Monat dort hat, die man investieren kann und möchte, dann erfährt man darüber ganz, ganz viel über die ganzen Zusammenhänge und man kriegt ein Gefühl dafür, auch was man aushält, ne? Es gibt ja auch Phasen an der Börse, wo es dann mal bergab geht, allgemein. Nicht, weil man jetzt nur auf die falsche Aktie gesetzt hat oder so. Es gibt ja durchaus mal Korrekturphasen und ganz viele merken dann eigentlich erst so, oh, das ist irgendwie ein unangenehmes Gefühl, wenn es auch mal runtergeht. Und dann kriegt man eben auch ein Gefühl dafür, wie viel will ich denn eigentlich in Aktien investieren oder suche ich mir auch noch andere Anlageklassen und und. Also, und auch die ganze Funktionsweise dahinter, wie funktionieren Aktien, wie funktionieren ETFs oder Börse allgemein, was hat es mit Handelsplätzen, Orderzusätzen und und. Auf sich, das sind ja alles so Sachen, die man nach und nach erst lernt, aber eben auch schon mit kleinen Beträgen. Und unterwegs wird das Ganze dann eben von alleine ein bisschen größer, wie du eben auch schon gesagt hast, Frederik, ne? Wir haben ja über Dividendensteigerungsraten und sowas alles geredet. Und langfristig, 70% der Zeit, habe ich gestern im Vortrag auch gesagt, steigen eigentlich Aktien oder laufen zumindest seitwärts und fallen nicht. Also je länger man in der ganzen Sache drin ist, umso mehr wird das Portfolio wert, umso mehr arbeitet man sich vielleicht auch im Job hoch oder umso mehr hat man eben auch Kapital zur Verfügung, was man dann wieder in den Aktienmarkt reingeben kann, wenn man sich daran gewöhnt hat und für sich festgestellt hat, dass das Ganze interessant ist und dass man auch bereit ist, dieses gewisse Risiko einzugehen. Und so wächst das Ganze über die Jahre. Es ist kein Sprint, wie man so schön immer sagt, sondern es dauert eben seine Zeit und die Geduld muss man auf jeden Fall mitbringen. Wir haben hier heute leider nichts im Gepäck für euch, wo wir über Nacht Millionär werden.
Wie oft verkauft ihr Aktien oder haltet ihr nur? Da aus meiner Sicht, wie ich investiere, ist, das hatte ich ja euch vorhin gezeigt, wann ist eine Aktie teuer oder günstig, und ich beurteile das immer auf Basis des Fair Value Dividende, und ich versuche in der Regel eigentlich keine emotionale Bindung zu einem Unternehmen oder zu einer Aktie aufzubauen. Das gelingt mir nicht ganz. Es gibt ein paar Unternehmen, da bin ich emotional stark gebunden. Das ist eine Coca-Cola oder eine McDonald's oder eine Procter & Gamble, die werde ich niemals verkaufen. Also das ist einfach, ich finde die Unternehmen einfach zu gut, um dass ich mich von ihnen trennen würde, egal wie sie bewertet sind. Aber dann gibt es natürlich auch eine ganze Menge Aktien, die sind einfach nur in meinem Portfolio, weil eben die sich qualifiziert haben zu dem damaligen Zeitpunkt mit einer günstigen Bewertung und einer zuverlässigen Dividendenpolitik. So, und da bin ich natürlich auch bereit, die dann ab einem gewissen Punkt, wenn sie eben wieder teuer bewertet sind, vielleicht sogar auch überbewertet sind, wieder zu Geld zu machen und eben umzuschichten wieder in eine unterbewertete Aktie. Also das mache ich dann schon. Und ich vermute bei Vincent, bei dir nicht anders, oder?
Also es gibt bei mir durchaus auch verschiedene Ansätze im Depot. Ich mache jetzt ja nicht nur reines Dividendenaktiengeschichten, sondern eben auch teilweise andere Aktien, wo ich mir kurzfristige Gewinne verspreche. Und es gibt vielleicht noch einen Punkt, den man auch im Auge behalten kann, also je nachdem, was man für ein Typ ist. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, wenn eine Aktie oder bestimmte Aktien einen sehr großen Anteil auf einmal von meinem Depot ausmachen, weil sie einfach sehr stark gestiegen sind über die Jahre, dann nehme ich ein Stück vielleicht raus, also keine Ahnung, 20-25% von der Aktie verkaufe ich dann und investiere wieder in andere, damit das Klumpenrisiko nicht so groß ist. Ne? Weißt du, wie ich meine? Also es bringt ja die Zeit mit sich, dass einige Aktien stärker laufen als andere, und um so ein bisschen das Ganze wieder in die Balance zu bringen, also sogenanntes Rebalancing, ne? Was man vielleicht von ETFs oder so kennt, aber das kann man natürlich auch mit seinem Aktiendepot machen, wenn man merkt, ein Wert wird da zu stark und da ist das geballte Volumen drin und man will das aber für sich besser verteilt wissen, dann macht man halt Teilverkäufe und guckt, welche andere Aktie hat vielleicht das nächste Potenzial stark zu steigen, weil es ja auch so ist, gut, es kann natürlich sein, dass die Aktie auch immer weiter steigt, aber wenn die natürlich schon eine gewisse Steigerung hinter sich hat, kann es ja auch mal sein, dass die mal eine Pause einlegt sozusagen und dass vielleicht andere Aktien auch chancenreicher sind. Und zumindest, um das Klumpenrisiko ein bisschen wieder zu minimieren und breiter zu streuen, nehme ich dann hier und da mal aus der einen oder anderen gut gelaufenen Aktie dann eben auch wieder was raus. Ansonsten gibt es natürlich auch einen gewissen Teil vom Depot, wo ich sage, ich bin hier Buy-and-Hold-Investor und da mache ich dann auch nicht viel, ne? Also das wird dann so, wie du deine Coca-Cola und McDonald's, da habe ich auch so ein paar Lieblinge, die halte ich halt einfach bis zum bitteren Ende, sag ich mal.
Dann nochmal eine Frage an euch beide. Wenn ihr auf eure Investmentkarriere zurückschaut, welchen einen Tipp würdet ihr gerne an unsere Teilnehmer weitergeben, der euch damals vielleicht noch mehr geholfen hätte, der euch einfach auf der Seele liegt?
Also mein Tipp ist ganz einfach: sofort anfangen, weil es geht um Zeit und jeden Tag, den du verstreichen lässt, ist, ja, bei dir, ja, das ist tatsächlich so, also sofort anfangen, keinen Tag warten, nichts aufschieben.
Also so früh wie möglich anfangen, weil du hast es auch schon öfter jetzt gesagt, ne, die Zeit spielt eine sehr, sehr große Rolle in diesem ganzen Szenario, und je mehr Zeit du hast, umso mehr Fehler kannst du auch noch unterwegs machen als junger Mensch. Du musst viel ausprobieren, auch mal mutig sein, Sachen ausprobieren, mutige Entscheidungen treffen, und dann geht auch mal was schief, ist bei mir auch passiert, aber wenn man jung ist, hat man eben auch noch Zeit, diese Fehler wieder auszubügeln, und man probiert was Neues und das funktioniert umso besser. Wenn man immer ängstlich so in der Ecke sitzt und nichts macht, dann kann auch nichts passieren, außer dass einem die quasi das hart verdiente Geld wegfrisst, und das gehört dazu, Fehler zu machen, und durch Fehler lernt man auch. Ich bin durch Fehler stärker geworden, und ich kann nur jeden ermutigen, so früh wie möglich loszulegen und eben auch mutige Entscheidungen zu treffen und einfach Sachen auszuprobieren.
Vielen Dank, dass du wieder ganz bis zum Schluss dran geblieben bist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat oder du noch Fragen zum Thema Dividenden, jeden Monat passives Einkommen hast, freut sich Vincent bestimmt wie immer über eine Bewertung inklusive deiner Frage in deinem Podcast-Programm. Eine Bewertung erhöht die Sichtbarkeit und wir können noch mehr Leute mit diesem Podcast erreichen. Für noch mehr Informationen rund um Freaky Finance, folge Vincent auf Instagram unter @freakyfinance. Ich danke dir auch im Namen von Vincent fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.